RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 2 Uhr. Die USA drohen damit, sich aus der Vermittlerrolle zum Ukraine-Krieg zurückzuziehen. Nach Außenminister Rubio hat sich jetzt auch Präsident Trump ähnlich geäußert. Aus Washington Samuel Jakisch.
Er sehe weiterhin gute Chancen, das Problem zu lösen, sagte US-Präsident Donald Trump am Freitag vor Journalisten im Weißen Haus. Dafür müssten die Kämpfe in der Ukraine aber zunächst enden. Wenn die Ukraine oder Russland die Gespräche über ein Kriegsende jedoch erschwerten, dann würden die USA auf ihre Teilnahme an diesen Gesprächen verzichten. Zuletzt hatte Russlands Präsident Wladimir Putin einen gemeinsamen von den USA und der Ukraine vorgelegten Vorschlag für eine vollständige Waffenruhe abgelehnt. Die russische Armee hat unterdessen auch am Karfreitag ihre Angriffe gegen die Ukraine fortgesetzt.
Der Autobauer VW verhandelt mit der US-Regierung über die Importzölle. Konzernchef Blume hat der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gesagt, dass er in Aussicht gestellt hat, eine Audi-Produktion in den USA aufzubauen. Ziel der Zölle von US-Präsident Trump ist, dass mehr Unternehmen in den USA produzieren und dadurch Jobs schaffen. Experten sagen aber, dass es Jahre dauern würde, Fabriken zu bauen. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat nach dem gewaltsamen Tod einer Frau in Neukölln gegen ihren Ex-Partner Haftbefehl wegen Mordes erlassen. Das hat ein Sprecher der Staatsanwaltschaft dem RBB gesagt. Die Frau war gestern schwer verletzt in einem Hausflur gefunden worden und kurz danach gestorben. Katharina Trümper, RBB 24.
Laut Obduktion erlitt die Frau mehrere Stichverletzungen im Oberkörper. Die Staatsanwaltschaft geht von einem Femizid aus. Der Mann habe die Trennung nicht akzeptieren wollen und die Frau als seinen Besitz angesehen, hieß es. Die 37-Jährige hatte ein Annäherungsverbot gegen ihren Ex-Partner erwirkt. Zwei Anzeigen wegen Körperverletzung zog sie allerdings wieder zurück.
In ganz Deutschland hat es am Karfreitag weitere Ostermärsche gegeben. In Berlin demonstrierten Aktivisten in der Nähe des Bundestages und zersägten symbolisch eine Atombombenattrappe. In Nordrhein-Westfalen gab es eine Demonstration an der Urananreicherungsanlage in Gronau. Über das Osterwochenende sind bundesweit über 120 verschiedene Aktionen geplant. Die Tiefebene des Berliner Hauptbahnhofs ist über Ostern wieder wegen Bauarbeiten gesperrt. Alle 8 Gleise dort werden laut Deutscher Bahn bis Dienstag früh nicht angefahren. Fernverkehrszüge werden über die obere Ebene des Hauptbahnhofs umgeleitet und sind deshalb länger unterwegs. Vereinzelt sind einige Verbindungen auch gestrichen worden. Seit Wochen werden am Berliner Hauptbahnhof zusätzliche Weichen und Signale eingebaut. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg finden Sie auf rbb24.de. Das Wetter. Die aktuellen Temperaturen liegen in Berlin um 9 Grad, im Land Brandenburg zwischen 7 in Wiesenburg und 11 Grad in Angermünde. Nachts gebietsweise schauerartiger Regen bei 10 bis 7 Grad, am Tage dicht bewölkt, vor allem in der Westhälfte Schauer, zum Abend aufgelockert bei 10 bis 15 Grad. Die Zeit 2.03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Achtung, Falschfahrer auf der A59 Nord-Süd-Straße Duisburg-Dinslaken. Zwischen Kreuz Duisburg und Kreuz Duisburg-Nord kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht. Auf der A59 Nord-Süd-Straße Duisburg-Dinslaken. Zwischen Kreuz Duisburg und Kreuz Duisburg-Nord ist ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht in beiden Richtungen. Und noch eine Gefahreninformation für Schleswig-Holstein. In Wilster im Kreis Steinburg kommt es in der Tackstraße zurzeit zu einem Feuerwehreinsatz. Die Bevölkerung wird gebeten, im Warnbereich Fenster und Türen geschlossen zu halten, sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten.
Die ARD-Infonacht.
Für Sie im Studio von NDR Info in Hamburg, Philipp Kaver, ich begleite Sie weiter durch diese Nacht von Karfreitag auf Karsamstag. Gerade erst, da saß sie noch im Weißen Haus bei Donald Trump, Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni. Am Donnerstag war das. Einen Tag später empfing sie dann schon am Karfreitag dessen Vize J.D. Vance in Rom. Bei den Gesprächen ging es, wie auch in Washington, vor allem um Zölle. Mein Kollege Tim Behrendonk von Tagesschau 24 hat mit dem Rom-Korrespondenten Tilman Kleinjung über Vans Besuch gesprochen und wollte zunächst wissen, warum kommt der US-Vizepräsident ausgerechnet zu Ostern nach Italien?
J.D. Vance ist ja vor 6 Jahren zum Katholizismus konvertiert und erlebt diesen Glauben, seinen Glauben sehr demonstrativ. Er ist auch Teil seines politischen Programms. Und da hat er es offenbar für angebracht und richtig gehalten, die wichtigsten Tage im Kirchenjahr in Rom zu verbringen, im Zentrum des Katholizismus. Er nimmt an den Osterfeierlichkeiten im Vatikan teil. Am Mittag hat er sich bereits mit Giorgia Meloni getroffen, gerade zurück aus Washington. Mit dabei waren ihre beiden Vizepremiers Tajani und Salvini. Und man hat diese intensiven Beziehungen zwischen Italien und der US-Administration noch einmal mehr vertieft. Man hat sich noch einmal mehr bestärkt darin, dass man ja im Grunde politisch, und man muss wohl auch sagen ideologisch, dasselbe will. Das heißt, hier entsteht gerade eine besonders enge Beziehung zwischen zwei Ländern.
Vance gilt ja, muss man sagen, in den USA als streitbarer Charakter. Sie sagten es, er ist zum Katholizismus übergetreten und jetzt vertritt er aber einen scharfen migrationskritischen Kurs. Wie wird das im Vatikan wahrgenommen?
Ja, für J.D. Vance ist dieser Übertritt zum Katholizismus auch ein politisches Bekenntnis gewesen gegen alles, was seiner Meinung nach im liberalen Amerika falsch läuft, was da seiner Ansicht nach viel zu woke ist. Also er verbindet mit seinem Katholizismus ein konsequentes Eintreten gegen die Abtreibung, für die Rechte von Familien, gegen die Rechte von LGBT, gegen illegale Migration. Und spätestens da wird es sicherlich einen Konflikt mit Franziskus geben, den hat Franziskus auch schon kurz vor seinem Krankenhausaufenthalt offen angesprochen. Ungewöhnlich kritisch hat er gesagt, man muss Migranten würdevoll behandeln, wie alle Menschen würdevoll behandeln. Das war unmittelbar, nachdem man die Bilder von abgeschobenen Flüchtlingen in Handschellen in den USA gesehen hat. Und er hat gesagt, man darf selbst illegale Migranten nicht behandeln wie Kriminelle. Und damit hat er sich eindeutig ja gegen den migrationspolitischen Kurs der Trump-Administration ausgesprochen. Und dazu wird es bestimmt eine Meinungsverschiedenheit geben mit Vance. Das kann ich mir gar nicht anders vorstellen.
Das heißt im Umkehrschluss aber auch, die beiden werden sich treffen, der Vizepräsident und der Papst.
Also ich gehe mal stark davon aus. Das hängt ja bei Franziskus gerade sehr von der Tagesform ab. Zum Beispiel letzte Woche, da gab es ja den Besuch des englischen Königspaares. Da hieß es bis zuletzt, nein, es wird kein offizielles Treffen geben zwischen King Charles und Papst Franziskus. Und dann wurden wir im Nachhinein informiert, doch, da gab es ein Treffen und die haben sich 10 Minuten unterhalten. Aber das sind jetzt nicht Treffen, wo die Gesprächspartner in sehr tiefe Gespräche einsteigen können. Dazu, glaube ich, fehlt Franziskus gerade noch die Kondition.
Lassen Sie uns noch mal auf Papst Franziskus dann schauen. Trotz seiner schweren Lungenentzündung hat der Papst ja auch dieses Jahr am Gründonnerstag das Gefängnis Regina Coeli besucht. Allerdings ohne die traditionelle Fußwaschung, was er ja sonst immer getan hat. Dafür hat er auch vieles andere jetzt abgesagt für das Osterfest. Wie geht's dem Papst denn? Was haben Sie für Informationen?
Also es vergeht eigentlich praktisch kein Tag, an dem wir den Papst trotz der ihm verordneten Ruhezeiten nicht zu Gesicht bekommen. Also es geht ihm anscheinend, das schließe ich daraus, etwas besser. Aber wenn wir ihn dann konkret sehen und vor allem sprechen hören, merken wir natürlich auch, wie schwach er noch ist, wie schwer ihm das Atmen fällt, wie schwer ihm das Reden fällt, wie schwach er auch bei Stimme ist und wie er kaum es schafft, mal den Arm zu heben. Also da gibt es noch einige Anzeichen dafür, dass er ja tatsächlich gerade eine sehr schwere Krankheit durchgemacht hat und von der er ganz offensichtlich noch nicht vollständig kuriert ist.
Die Stimme, die bräuchte er. Am Ostersonntag soll er ja traditionell den Segen Urbi et Orbi spenden. Das ist ja der traditionelle Ostersegen und man könnte sagen, ja, ein Highlight für viele gläubige Katholiken. Wie groß ist denn der symbolische Druck da auf Franziskus, bei diesem Moment persönlich dann auch sichtbar zu sein?
Ich glaube, Papst Franziskus geht es ja gar nicht um die Symbolik. Ich glaube, er interpretiert ja sein Papstamt eh so, dass er vor allem unter den Menschen sein will. Er will ja ein Papst sein, den man sehen kann, den man anfassen kann, der andere anfasst. Und deswegen macht er sich da selber schon den Druck, zumindest am höchsten Fest der Christenheit, an Ostern, auch präsent zu sein und sich zu zeigen. Davon gehe ich eigentlich aus. Urbi et Orbi ist ein Papstsegen, völlig richtig. Den kann eigentlich niemand anders spenden als der Papst. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass die Osterbotschaft, wie viele andere Predigten und Ansprachen auch, von einem Vertreter vorgelesen werden, dass Papst Franziskus dann aber diesen kurzen Segen selber spendet. Das ist meine Vermutung. Aber zum Beispiel, wenn das Wetter jetzt richtig schlecht wird, dann weiß ich nicht, ob die Betreuer von Franziskus, seine Mitarbeiter es zulassen werden, dass er sich dem schlechten Wetter für eine gewisse Zeit aussetzt und so riskiert, wieder ins Krankenhaus zu kommen. Also da müssen wir einfach ein bisschen abwarten.
Ja, und im Anbetracht dieser gesundheitlichen Belastungen stellt sich ja auch die Frage vielleicht nach der Zukunft seines Pontifikats. Öffentlich wurde ja immer wieder diskutiert, ob Franziskus dem Beispiel Benedikts folgen könnte und zurücktritt. Gibt es dazu noch Anzeichen oder Überlegungen im Vatikan oder ist diese Debatte momentan tabu?
Die Debatte geht ungebrochen weiter. Natürlich, wer den Papst jetzt sieht und diese Bilder, die wir jetzt haben, der Papst im Rollstuhl mit schwacher Stimme, kaum bewegungsfähig, mit wenig Energie, wer diese Bilder mit den anderen Bildern aus dem Pontifikat von Franziskus vergleicht, stellt einfach fest, er ist spürbar älter geworden. Er ist 88 Jahre alt und durch den Rücktritt von Papst Benedikt, aber auch durch seine eigenen Überlegungen zum Rücktritt, ist diese Diskussion natürlich weiter virulent. Ich halte gerade jetzt angesichts der Osterfeierlichkeiten es für wenig wahrscheinlich, dass wir da unmittelbar einen Rücktritt erleben werden, aber ich würde das gegenwärtig überhaupt nicht ausschließen. Auch wenn Franziskus immer wieder sagt, man regiert die Weltkirche ja nicht mit dem Knie, also angesprochen auf seine Kniearthrose, sondern mit dem Kopf. Aber es ist ja auch eine Frage der Kraft und der Energie und vor allem der Form zu kommunizieren. Wenn ihm das nicht mehr gelingt, glaube ich, könnte er selbst auch zu dem Schluss kommen, so geht es nicht mehr. Aber wann der Zeitpunkt ist und ob der überhaupt je kommt, darüber kann man nur spekulieren.
Aus Rom Einschätzungen von Tilman Kleinjung zum Besuch von US-Vizepräsident Vance und zum Gesundheitszustand von Papst Franziskus. Und so viel Zeit muss sein. Kurz der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht mit der Entwarnung für die A59 Nord-Süd-Straße Duisburg-Dinslaken. Kein Falschfahrer mehr dort zwischen Kreuz Duisburg und Kreuz Duisburg-Nord. In der Zeit vor dem Gaza-Krieg waren es in jedem Jahr zehntausende Menschen, die aus aller Welt zur Karfreitagsprozession nach Jerusalem gekommen sind. In diesem Jahr waren es nur einige tausend. Im sogenannten Heiligen Land machen Christen ohnehin nur eine Minderheit aus. Jan-Christoph Kitzler über die Karfreitagsprozession im Schatten des Gaza-Krieges.
Es ist voll in der Altstadt von Jerusalem. Das liegt vor allem daran, dass alle hier vertretenen 13 christlichen Kirchen in diesem Jahr zur gleichen Zeit feiern. Und so zieht eine Karfreitagsprozession nach der anderen die Via Dolorosa entlang, den Kreuzweg bis zur Grabeskirche, in der die Kreuzigungsstätte und das Grab Jesu verehrt werden. Auch wenn viele Besucher weggeblieben sind wegen des Kriegs in Gaza, ein paar Pilger aus dem Ausland gibt es dann doch. Linus Lindner ist mit seiner Mutter gekommen. Er kommt aus München und ist 15.
Ich finde das unfassbar schön, nochmal zu verdeutlichen und so zu sehen, wie das alles damals war, auch gerade an den biblischen Orten. Wir waren auch eben in Nazareth, am Haus von Maria und Josef und an der Grabeskirche. Das finde ich unfassbar interessant und schön.
Alejandra Dina läuft auch den Kreuzweg mit. Sie kommt aus Mexiko und hat viel vor. Sie will noch die Pilgerorte in Fatima und Santiago de Compostela besuchen. Heute ist ihr 50. Geburtstag. Die Jerusalem-Reise ist ihr Geschenk.
I'm a Catholic. I'm Mexican.
Ich bin katholisch, Mexikanerin und ich liebe Jesus. Jeder muss sein Kreuz tragen. Wir müssen das annehmen und uns nicht abwenden. Also nimm dein Kreuz an und wisse, dass Gott dich liebt und dass du Frieden haben wirst, auch wenn du ein Kreuz zu tragen hast.
Even though you have a cross in your life.
Die Christen, die im Heiligen Land leben, das sind meist Palästinenser. Viele, die in Jerusalem dabei sind, haben gemischte Gefühle, so wie Anton Nachle, der mit seinem kleinen Kind etwas am Rand steht. Ihn stört, dass viele seiner Glaubensbrüder nicht nach Jerusalem kommen können, die meisten Christen aus dem von Israel besetzten Westjordanland. Die israelischen Behörden sollen den Berichten zufolge nur 6.000 Genehmigungen ausgestellt haben. Dabei wollten viel mehr kommen, sagt Anton Nachle. Wir hoffen uns von der Welt, dass Israel die Checkpoints öffnet und die ganze christliche Welt hierher kommen lässt. Rafi Khatas hat immerhin keinen weiten Weg. Er kommt aus Jerusalem, leitet hier die katholischen Pfadfinder. Sie sind an ihren Uniformen zu erkennen. Doch auch er beklagt, dass die Pfadfinder beispielsweise aus Bethlehem nicht dabei sein können, denn sie kommen nicht durch die Checkpoints. Dabei liegt Bethlehem nur ein paar Autominuten entfernt. Theoretisch. Es gibt noch Hoffnung. Ohne Hoffnung können wir nicht leben. Im Arabischen gibt es ein besonderes Wort für die christliche Hoffnung, Raja. Das heißt, wenn du die Hoffnung hast und den Glauben, dass sich die Hoffnung zu 100% erfüllt. Die Erlösung, die in diesem Land passieren wird, wird die Erlösung unserer Leute sein, die seit vielen Jahren leiden. Wie viele palästinensische Christen denkt auch Rafi Khatas an den Krieg in Gaza, den Israel vor einem Monat wieder mit vielen Angriffen und dem Vorrücken von Bodentruppen hochgefahren hat. Seit fast 7 Wochen lässt Israel keine Hilfsgüter mehr nach Gaza, wo die Hamas immer noch 59 Geiseln in ihrer Gewalt hat. Rafi Ratas sieht mit Blick auf die leidende Bevölkerung von Gaza eine Parallele zur Zeit Jesu. Wir leben heute in der gleichen Atmosphäre wie vor 2000 Jahren. Schon das zweite Jahr leben wir in diesem Genozid, in diesem Krieg. Und wir haben das Gefühl, dass alle uns allein gelassen haben. Wir sind allein, so wie Jesus Christus allein war, als er durch die Altstadt von Jerusalem gelaufen ist. Die Zeit zwischen dem Gedenken an den Tod Jesu und der Auferstehung ist in Jerusalem übrigens kurz. Die ersten Ostermessen beginnen schon am frühen Samstagmorgen.
Unser Tel Aviv-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler war das. Die Zeit 2.15 Uhr.
Die ARD-Infonacht.
Die Osterreisewelle, sie rollt. Einige haben ihr Urlaubsziel schon erreicht. Andere starten erst heute oder besuchen morgen am Ostersonntag Freunde oder Familie. Über die Osterreisewelle hat mein NDR-Kollege Andreas Sperling mit Wolfgang Blank gesprochen. Der Parteilose ist Wirtschafts- und Tourismusminister in Mecklenburg-Vorpommern, also in einer der Urlaubsregionen in Deutschland. Macht sich das auch dort bemerkbar, dass viele Menschen ihren Urlaub immer kurzfristig, also spontaner buchen?
Ja, eindeutig. Also das haben die letzten Monate bzw. auch das letzte Jahr schon gezeigt. Der Trend kehrt sich hier sozusagen etwas in die Richtung, dass kurzfristiger entschieden wird, auch durchaus etwas kürzer und dann eventuell verlängert wird. Also wir teilen die Einschätzung, absolut.
Welche Buchungslage erwarten Sie denn jetzt für die Ostertage?
Erfreulicherweise gut. Also wir liegen sogar, was jetzt die Auslastungsvorhersagen anbetrifft, etwas über dem Vorjahr. Wir hatten im letzten Jahr knapp 50% jetzt an gemeldeter Auslastung. Da liegen wir inzwischen bei 50%. Und in der Regel ist das ja auch noch ein paar Prozent höher. Das heißt, während wir letztes Jahr bei 60% erwarteter Auslastung lagen, dürften wir dieses Jahr zwei Drittel dann gefüllt sein. Wir hoffen darauf.
Die Sorge war und ist ja auch, dass manche Urlauber sich möglicherweise entscheiden könnten, nicht in ein Bundesland zu fahren, in dem die AfD besonders stark ist, so wie eben auch bei Ihnen in Mecklenburg-Vorpommern. Bekommen Sie das zu spüren?
Also ich habe davon persönlich noch gar nichts gehört. Man bekommt so den ein oder anderen Anruf, Mensch, wie ist denn das bei euch da oben? Ich glaube, da sind wir doch jetzt alle so selbstbewusst und gelassen. Wir kommen hier zum Urlaub machen und ich glaube, es ist auch ein gutes Zeichen, gerade in die Region zu kommen, wo vielleicht etwas mehr Leute unzufrieden sind mit dem, was vielleicht im politischen Raum passiert. Also ich würde alle herzlich einladen, hierher zu kommen, auch wenn sie der ein oder andere vielleicht was anderes wählt als ein Teil der Bevölkerung hier.
Reden wir nochmal über die Lage der Hotellerie in Mecklenburg-Vorpommern. Die ist ja auch davon betroffen, dass Kosten steigen, auch in der Gastronomie. Auf der anderen Seite achten die Urlauber immer verstärkt auf preisgünstige Angebote. Leidet dann nicht am Ende zwangsläufig die Qualität?
Naja, das liegt natürlich an den Anbietern, natürlich auch an der Wahrnehmung jetzt hier vor Ort. Ich würde mal sagen, da leidet die Qualität jetzt nicht unbedingt drunter. Ich glaube, die Gäste müssen sich darauf einstellen, dass die Kosten ja in verschiedensten Bereichen auch gestiegen sind. Ich glaube insofern, wenn die Leistung dann dazu passt, ja, dann wird das dann auch jeder auch mitnehmen. Unter anderem deshalb gibt es ja auch dann die kürzeren Buchungszeiten, weil vielleicht das Portemonnaie nicht mehr komplett ausreicht. Dann muss aber die Leistung dazu stimmen. Und wir haben den Eindruck, dass die Branche sich da gut darauf eingestellt hat, dass sie wirklich auch die Leistung zum vernünftigen Preis anbietet, dass also wirklich die Reise hier ins Urlaubsland auch ihren Preis wert ist.
Erwarten Sie einen spürbaren Schub, wenn die Mehrwertsteuer für die Gastronomie wieder gesenkt wird, wie es ja jetzt im Koalitionsvertrag steht?
Ja, das war ein großes Begehren der Branche, das wir auch gerne unterstützt haben. Unsere Ministerpräsidentin hat sich auch stark in Berlin dafür eingesetzt. Und insofern gehen wir auf jeden Fall davon aus, dass es nicht nur von der Branche auch so wahrgenommen wird, sondern dass am Ende auch die Gäste das dann entsprechend honorieren. Und insofern, ja, wir erwarten hier einen Schub.
Welche Rolle spielt denn dabei in die Nähe zu Polen, wo es ja doch auch reizvolle und günstige Urlaubsalternativen gibt?
Ja, ich glaube, das ist ein guter Wettbewerb. Es sind andere Angebote, die Sie hier im Nachbarland dann wahrnehmen, Angebote, die Sie dort erhalten. Und insofern können Sie sozusagen das gut vergleichen und werden sich für die Angebote dann entscheiden. Ich glaube, die Branche, wir alle, wir stellen uns diesem Wettbewerb. Und insofern ist das auch ein gutes Zeichen, hier auch nochmal Europa insgesamt zu erleben. Ich glaube, es stärkt unsere Region hier an der gesamten Ostseeküste, wenn wir auch im Osten des Landes, also im Osten von Europa, entsprechende Angebote haben. Also wir freuen uns auf die Saison und sind da auch gelassen, was jetzt sozusagen die direkte Nachbarschaft an der polnischen Grenze anbetrifft.
sagt der Wirtschafts- und Tourismusminister in Mecklenburg-Vorpommern, Wolfgang Blank. Stromerzeugung mit Sonne und Wind, die verursacht zwar keine Klimaschäden, hat aber ein Problem. Nachts ist es dunkel und der Wind, der weht auch nicht konstant. Diese Stromlücke sollen Stromspeicher überbrücken. Die nehmen den überschüssigen Strom zur Mittagszeit auf und geben ihn nachts wieder ab. Und während es lange hieß, die Speicherkapazität reiche nicht, bahnt sich jetzt eine kleine Revolution an. Ganz ohne Subventionen stehen auf einmal Dutzende Unternehmen in den Startlöchern und wollen große Batteriespeicher aufbauen. Clemens Hock berichtet.
Das Frühjahr 2025 meint es gut mit den Freunden der Solarenergie. Seit Wochen scheint die Sonne auf Deutschlands Photovoltaikzellen. Die erzeugen in Summe an wolkenfreien Tagen eine Spitzenleistung von über 43 Gigawatt. Das entspricht etwa dem Zehnfachen der drei letzten deutschen Atomkraftwerke. Wenn die Sonne ihren Höchststand erreicht, rauscht der Strompreis in den Keller. Ist sie dagegen hinter dem Horizont versunken, klettern die Preise wieder in die Höhe. Bislang übernehmen dann teure Gaskraftwerke die Versorgung. Doch für diese Lücke der Energiewende bahnt sich jetzt ein neues Geschäftsmodell an. Die Kosten für Lithium-Ionen-Akkus sind massiv gesunken. Plötzlich sind Großbatterien rentabel, die tausende Haushalte stundenlang mit Strom versorgen können. Bei den Betreibern der Stromnetze stapeln sich plötzlich Anschlussanfragen für Batterieprojekte.
Wir haben im Moment Anfragen mit einer Leistung von über 75 GW vorliegen, also Gigawatt, was zum jetzigen Zeitpunkt schon eine sehr große Anzahl ist.
Marvin Macke ist Sprecher von Avacon. Sein Unternehmen betreibt das sogenannte Verteilnetz im Norden von Sachsen-Anhalt. Das heißt, Avacon ist vor allem für die untere Ebene der Stromnetze zuständig, von kleineren Überlandleitungen bis hin zu den Hausanschlüssen.
Alle Anfragen hier positiv zu beantworten, das wird uns nicht möglich sein.
In Europa ist der Betrieb der Netze, also der Stromleitungen und Umspannstationen, von der Stromerzeugung getrennt. Netzbetreiber sind auf ihrem Gebiet Monopolisten und zu Neutralität verpflichtet. Wer an das Netz angeschlossen werden will, hat ein Recht dazu. Die Frage lautet, wie sollen die Netzbetreiber mit der Flut von Anträgen für den Anschluss von Batteriegroßspeichern umgehen? Zum Jahreswechsel lagen laut Medienberichten Anfragen für über 650 Batterieprojekte vor. Weil die Akkupreise gering und die Strompreisunterschiede hoch sind, lohnen sich diese Projekte finanziell so sehr, dass sie ganz ohne zusätzliche Förderung auskommen. Würden alle gebaut, hätten sie eine Gesamtleistung von 226 Gigawatt.
Dadurch, dass wir so viele Anfragen haben, dass wir gezwungenermaßen priorisieren müssen, dass es jetzt darum geht, wie priorisiert man richtig, wie fischt man jetzt diejenigen heraus, wo die Projekte auch eine sehr hohe Realisierungswahrscheinlichkeit haben.
Dirk Biermann ist technischer Geschäftsführer bei 50 Hertz. 50 Hertz betreibt das Übertragungsnetz, also die großen Höchstspannungsleitungen zwischen Erzgebirge und Ostseeküste. Die höchste Spannungsebene ist für Batteriebetreiber besonders attraktiv. Eine Batterie in der Nähe eines großen Umspannwerks kann hier schnell be- und entladen werden und bei Bedarf in wenigen Sekunden zwischen beiden Prozessen hin und her schalten. Und auch aus Sicht von Netzbetreibern wie 50 Hertz und Avacon sind Batterien grundsätzlich eine gute Sache.
Die Batteriespeicher sind eine Riesenchance für die Energiewende, weil es ja klar ist, dass wir speziell mit der Photovoltaik im System eine sehr stark schwankende Einspeisung haben und in Zukunft noch stärker haben werden. Und da braucht man ja Speicher oder etwas Ähnliches, um genau diese Schwankungen ausgleichen zu können. Insofern perfekt.
Wichtig aus Sicht der Stromnetzbetreiber ist nur, Batterien müssen dort errichtet werden, wo Wind- und Sonnenstrom tatsächlich erzeugt werden. Die Netzbetreiber erwarten, dass die meisten Speicherprojekte in den kommenden 4 Jahren abgeschlossen werden.
Dadurch, dass es eine Netzentgeltbefreiung für Batteriespeicher bis 2029 gibt, dass jetzt natürlich alle den großen Zeitdruck haben, bis 2029 das Projekt realisiert zu haben.
Hinzu kommen noch tausende Stromspeicher von privaten Haushalten, die momentan ebenfalls boomen.
Clemens Haug berichtete über Batteriespeicher, die Lücke der Energiewende schließen sollen.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Marcel Stober. Zum ersten Mal seit den Australian Open im Januar hat Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev wieder ein Halbfinale bei einem Turnier erreicht. Beim Viertelfinale in München gegen Talon Griekspor hatte er seine Schwierigkeiten, aber er konnte auch dank des Publikums am Ende doch noch dieses Match gewinnen. Anders als es bei vielen der doch enttäuschenden Turniere der vergangenen 2 Monate der Fall war. Aus München, Florian Hecht.
3 Stunden und 13 waren gespielt, da explodierte das Tennisstadion in München. Der vierte Matchball brachte den Sieg für Alexander Zverev gegen den Niederländer Talon Kriegsbohr in einem Spiel, in dem die Zuschauer schon zuvor eine tragende Rolle einnahmen. Denn Zverev war schon auf der Verliererstraße, hatte den ersten Satz im Tiebreak mit 6-7 abgegeben und lag auch im zweiten mit 4-5 zurück. Dann aber pushten die Zuschauer, die die Tribüne zum Wackeln brachten, die deutsche Nummer 1 und sorgten mit für die Wende.
Bei Satz und 5-4 hinten war ich mental wirklich schon so kaputt. Ich war enttäuscht. Ich war nicht happy, wie ich gespielt habe. Und dann haben die Zuschauer so eine Stimmung gemacht bei 5-4 im zweiten Satz. Und das hat mir so einen richtigen Push gegeben. Und ja, ich bin im Halbfinale wegen euch. Deswegen vielen Dank.
Dass es mit dem Halbfinale geklappt hat, lag aber auch daran, dass Zverev nach mäßigem Start ins Match allmählich seinen Aufschlag und seine Vorhand wiederfand und so am Ende mit 6-7, 7-6 und 6-4 das Match zumachte.
Ja, ich bin unfassbar glücklich, dass ich gewonnen habe. Ich habe viele solche Matches verloren in den letzten paar Monaten und heute endlich mal eins gewonnen.
Damit steht Alexander Zverev zum ersten Mal seit 2018 wieder im Halbfinale von München. Damals hat er das Turnier gewonnen. Soweit will aber jetzt noch gar nicht schauen. Alles, was zählt für die deutsche Nummer 1 ist, dass die Formkurve wieder nach oben geht.
Ich hoffe, das war so ein bisschen so das Match, wo meine Saison und meine Form sich auch ändert.
Zverevs kommender Gegner im Halbfinale ist dann übrigens der Ungar Fabian Marozsán. Apropos München, die Basketballer des FC Bayern München wollten ihre letzte Chance nutzen, um noch die Playoffs in der Euroleague, der höchsten internationalen Spielklasse, zu erreichen. Allerdings haben sie das nicht geschafft. Im entscheidenden Duell bei Vorjahresfinalist und Rekordsieger Real Madrid gab es eine klare 71-93 Niederlage. Die Münchner mussten dabei auf ihren verletzten Topspieler Carson Edwards verzichten. Aufsteiger Holstein Kiel ist aktuell Tabellenletzter der Fußball-Bundesliga und hat sich jetzt entschieden, auf die bislang schwache Saison zu reagieren. Der Sportgeschäftsführer Carsten Wehlmann muss gehen. Mehr von Moritz Kühn.
Wehlmann habe die Aufgabe gehabt, Holstein Kiel für die Bundesliga bestmöglich aufzustellen. Das sei ihm auch gelungen, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Stefan Tholund. Trotzdem sei man zu der Überzeugung gelangt, den Verein zu diesem Zeitpunkt in der sportlichen Leitung neu aufzustellen, so Tholund weiter. Damit ist für Carsten Wehlmann nach rund einem Jahr bei Holstein Kiel schon wieder Schluss. Sein Nachfolger steht schon fest. Olaf Rebbe übernimmt den Posten des Sportchefs ab kommende Woche Dienstag. Rebbe war unter anderem schon für den VfL Wolfsburg in der Position des Sportdirektors tätig. Die Herausforderung, eine konkurrenzfähige Mannschaft bei den bekannten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zusammenzustellen, reizt mich, wird der neue KSV-Sportchef in der Vereinsmitteilung zitiert.
Heute, am Samstag, muss Holstein Kiel übrigens in der Bundesliga bei RB Leipzig spielen. Außerdem ist heute zum Beispiel noch der FC Bayern in Heidenheim gefordert und Mainz 05 muss gegen Wolfsburg ran. Morgen am Sonntag spielt Eintracht Frankfurt in Augsburg und muss dabei auf zwei Spieler verzichten, wie jetzt bekannt wurde. Torwart Kawasantos holte sich am Donnerstag in der Europa League einen Kreuzbandriss und fällt monatelang aus. Auch Weltmeister Mario Götze fehlt mit einer Muskelverletzung im Oberschenkel bis auf Weiteres.
Und das war das Wichtigste vom Sport, zusammengefasst von Marcel Stober.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 2.28 Uhr mit Gabriela Kühne. Die USA haben damit gedroht, ihre Vermittlungsbemühungen für einen Frieden in der Ukraine zu stoppen. Präsident Trump sagte, wenn die Ukraine oder Russland die Gespräche sehr schwierig machten, würden sich die USA zurückziehen. Er drängte auf eine baldige Einigung. Der US-Präsident betonte zugleich, dass er noch eine gute Chance für eine friedliche Lösung sehe. Zuvor hatte US-Außenminister Rubio mit einem Ausstieg aus den Friedensverhandlungen gedroht, wenn es nicht bald klare Anzeichen für eine Einigung gäbe. Nach Einschätzung des parlamentarischen Geschäftsführers der Unionsfraktion Frei wird es im sozialen Sicherungssystem in den kommenden Jahren Einschnitte geben. Das sagte er in einem Interview mit dem Portal Table Briefings. Aus der Nachrichtenredaktion Katja Neumeister.
Wir müssen den Menschen klar sagen, was auf sie zukommt und dürfen ihnen keinen Sand in die Augen streuen. Das sagt Frei und meint damit Einsparungen im sozialen Sicherungssystem. Denn wenn man mehr Geld für Verteidigung ausgeben wolle, müsse man eben an anderer Stelle sparen. Heißt, bei den Leistungen für Rente, Pflege und Gesundheit. Frei war beim Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD einer der Chefverhandler.
Die USA haben angekündigt, ihre Militärpräsenz in Syrien deutlich zu reduzieren. Das Verteidigungsministerium bestätigte Medienberichte, wonach die Zahl der dort stationierten US-Soldaten von derzeit etwa 2000 auf 1000 zurückgefahren werden soll. Als Begründung für den Teilabzug nannte das Pentagon einen erfolgreichen Kampf gegen die Terrororganisation IS. Man sei aber weiter bereit, Angriffe auf Überbleibsel der Terrorgruppe in Syrien auszuführen, hieß es. Die Deutsche Bahn hat im vergangenen Jahr mehr Angriffe auf ihre Beschäftigten in den Zügen und an Bahnhöfen gezählt. Das hat Bahnchef Richard Lutz dem Portal T-Online gesagt. Aus der Nachrichtenredaktion Michael Kück.
Lutz sprach von etwa 3300 körperlichen Übergriffen auf Bahnbeschäftigte im vergangenen Jahr. Das sind rein statistisch also 9 Angriffe pro Tag und insgesamt etwa 6% mehr als noch im Jahr 2023. In etwa jedem zweiten Fall war davon das Zugpersonal im Regionalverkehr betroffen. Aber auch Service- und Reinigungskräfte, Kundenberater an Bahnhöfen oder Busfahrer sind nach Darstellung von Bahnchef Lutz Opfer körperlicher Angriffe geworden. Er erklärte die Sicherheit der Beschäftigten zur obersten Priorität.
Das Wetter in Deutschland. Gebietsweise Regen, örtlich Nebel, Tiefstwerte 9 bis 1 Grad. Am Tage nach Frühnebel heiter, im Nordosten Wolken und zeitweise Regen, 11 Grad in Vorpommern und bis 22 Grad am Oberrhein. Am Sonntag freundlich, im Südwesten Schauer und Gewitter 12 bis 24 Grad. Am Ostermontag gebietsweise Schauer, teils Gewitter bei 12 bis 22 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Zunächst mit einer Gefahreninformation für Schleswig-Holstein. In Wilster im Kreis Steinburg kommt es in der Tackstraße derzeit zu einem Feuerwehreinsatz. Die Bevölkerung wird gebeten, im Warnbereich Fenster und Türen geschlossen zu halten, sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten. Zwei Meldungen von den Straßen. Die A4 Dresden Richtung Görlitz ist zwischen Ohorn und Burkau nach einem Unfall gesperrt. Und die A9 Halle-Leipzig Richtung Nürnberg ist zwischen Dittersdorf und Schleiz nach einem Unfall ebenfalls gesperrt. Gute Fahrt da, wo es geht.
Die ARD-Infonacht
mit Philipp Kaver. In Israel hat die Armee eine besondere Bedeutung. Ein jahrelanger Wehrdienst, oft mit anschließender Reserve, ist für die allermeisten jungen Israelis selbstverständlich. Geht es doch um die Verteidigung ihres bedrohten Landes. Seit Jahrzehnten schon ist die Armee eine Art Schule der Nation, prägend für fast alle Schichten und auch wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Doch der Krieg in Gaza hat die Armee verändert. Unser Korrespondent Jan-Christoph Kitzler mit einem Feature.
Tse'elim ist ein Ort, den jeder israelische Soldat kennt. Hier in der staubigen Negev-Wüste trainiert die Armee den Häuserkampf. Eine ganze Dorfkulisse steht im Sand, sie soll an Orte im Gazastreifen erinnern. Eine stilisierte Moschee ist zu erkennen und andere Gebäude, sogar Tunnelausgänge sind da, denn im Gazastreifen gab und gibt es viele davon. An den Betonwänden der Gebäude hat die israelische Armee an mehreren Stellen Bilder malen lassen, die islamistische Palästinenser darstellen sollen, damit klar ist, wer der Feind ist. Gerade versucht ein Trupp von Reservisten einen Auftrag zu erledigen. Die Männer sollen eine Straße säubern, wie das hier heißt. Alle haben ihre Sturmgewehre im Anschlag, bis auf einen Soldaten, der eine besondere Brille aufgesetzt hat, mit einer Art Joystick eine kleine Aufklärungsdrohne steuert und dem Trupp sagt, was er sieht. Um realistische Übungen zu ermöglichen, übernehmen einige israelische Soldatinnen die Rolle der Feinde. An Palästinensertüchern sollen sie erkennbar sein. Eine der Soldatinnen spricht mit uns, will aber anonym bleiben.
A lot of times we dressed half as the enemy and half as civilians.
Oft übernehmen wir die Rollen von feindlichen Kräften und Zivilisten. Wir üben mit den Soldaten, dass sie in zivilem Gelände operieren müssen. Und wir fordern sie. Zum Beispiel ist da eine Mutter mit einem Baby, die Steine auf sie wirft. Sie müssen wissen, wie sie reagieren, wohin sie schießen und wann nicht. In vielen Trainings spielen wir Zivilisten, um die Soldaten auf dicht bevölkerte Gebiete vorzubereiten.
More dense populated areas in fight.
Gebiete wie im Gazastreifen. Am Himmel fliegt ein israelischer Kampfjet. Die Reservisten, die sich hier auf ihren Kampfeinsatz vorbereiten, haben völlig unterschiedliche Hintergründe. Man sieht es ihnen an. Manche sind jung, andere schon in ihren 40ern. Einer hat eine Kippa auf dem Kopf, die ihn als religiösen Juden ausweist. Ein anderer trägt einen Ohrring, kommt vermutlich eher aus dem politisch linken Spektrum. Ganz verschiedene Menschen haben seit dem Überfall der Hamas am 7. Oktober für Israel gekämpft. Und auch wenn die israelische Gesellschaft in politischen Fragen tief gespalten ist, nach dem 7. Oktober hat sich zunächst gezeigt, dass die Armee, die Israeli Defense Forces, IDF, in Israel verschiedenste Menschen zusammenbringt. Das sagt auch Kobi Michael, ein Militärexperte, der oft im Fernsehen zu sehen ist.
Yes, the IDF is not only a military, the IDF is an institution.
Die IDF ist nicht nur Militär. Das ist eine Institution, eine gesellschaftliche Institution, die von Beginn an Teil des Aufbauprozesses dieser Nation war. Wir hatten ein paar Premierminister, die waren Generalstabschefs oder Generäle, viele Minister, Abgeordnete. Wir haben viele frühere hochrangige Offiziere in der israelischen Wirtschaft. Wir sehen sie überall. Historisch und traditionell ist die IDF die angesehenste Institution in Israel.
Etwa die Hälfte der jungen Israelis, Frauen und Männer, wird eingezogen. Kaum Ultraorthodoxe sind dabei und kaum Palästinenser mit israelischem Pass. Wo man in der Armee gedient hat, das entscheidet mitunter über Karrieren in Israel. Doch die Armee verändert sich, so wie sich die israelische Gesellschaft verändert. Und das zeigt sich auch am Gaza-Krieg und wie er geführt wird. Seit dem 7. Oktober, dem Überfall aus dem Gazastreifen auf Israel mit mehr als 1.100 Toten, 250 verschleppten Geiseln und tausenden weiteren Verletzten, ist die israelische Armee wieder im Krieg. Hunderttausende Israelis wurden und werden immer wieder zum Reservedienst eingezogen. Soldaten sind in den Gazastreifen einmarschiert, in den Libanon und nach Syrien. Auch im Westjordanland sind israelische Truppen auf dem Vormarsch. Das alles diene der Sicherheit eines von allen Seiten bedrohten Landes, heißt es. Benjamin Netanyahu, Israels Premierminister, versucht immer wieder, das Land auf den Kampf gegen äußere Feinde einzuschwören. Zeitweilig sprach er von einem Krieg an 7 Fronten. Und mit Blick auf die israelischen Streitkräfte verwendete er immer wieder einen Begriff, der eine lange Tradition hat, nun aber zunehmend und weltweit hinterfragt wird. Demnach sei die IDF die moralischste Armee der Welt. Im Englischen verzichtet Israels Regierungschef inzwischen zwar meist auf den Superlativ, aber dass er den Krieg in Gaza für einen gerechten Krieg hält und das Vorgehen der IDF für höchst moralisch, daran lässt er keinen Zweifel.
Wir kämpfen in einem gerechten Krieg. Und das heißt, wir kämpfen mit Mitteln, die keine andere Armee eingesetzt hat. Keine andere Armee hat solche Vorsichtsmaßnahmen wie die israelische, manchmal mit hohem Risiko, um sicherzustellen, dass wir die Zahl der Toten möglichst gering halten.
In den langen Kriegsmonaten wurden nach palästinensischen Angaben mehr als 50.000 Menschen in Gaza getötet und über 110.000 verletzt. Die israelische Armee sagt, unter den Toten seien mehr als 20.000 bewaffnete Kämpfer. Das palästinensische Gesundheitsministerium spricht von fast 16.000 toten Minderjährigen, fast ein Drittel der Toten. Etwa 10.000 Leichen sollen noch unter den Trümmern liegen. Einigen Untersuchungen zufolge sind diese Zahlen zu niedrig angesetzt, weil viele Tote nicht mit einbezogen sind, die auch eine Folge des Krieges sind. Sie starben durch Mangelernährung, katastrophale hygienische Zustände und unzureichende medizinische Versorgung. Fragt man bei der IDF nach dem ethischen Kodex, der die israelische Armee zu einer höchst moralischen Truppe machen soll, wird man auf eine Internetseite verwiesen. Unsere Mission und unsere Werte, lautet die Überschrift.
Ein IDF-Soldat wird seine Macht und seine Waffe nur zur Erfüllung seines Auftrags und nur dann einsetzen, wenn es notwendig ist. Er wird seine Menschlichkeit im Kampf und im Alltag bewahren. Er wird seine Waffe und Macht nicht einsetzen, um unbeteiligte Zivilisten und Gefangene zu verletzen, und wird alles in seiner Macht Stehende tun, um deren Leben, Körper, Würde und Eigentum zu schützen.
Nach einem UN-Bericht sind inzwischen mindestens 92% der Wohngebäude im Gazastreifen zerstört oder beschädigt worden. 2/3 der landwirtschaftlichen Flächen sind unbrauchbar. Passt dieses Ausmaß von Tod und Zerstörung zum Anspruch, Leben, Körper, Würde und Eigentum von Zivilisten zu schützen? Yoav Gallant, bis November 2024 Verteidigungsminister in Israel, hatte schon 2 Tage nach dem Überfall auf sein Land am 9. Oktober 2023 eine andere Parole ausgegeben.
Wir haben eine vollständige Blockade des Gazastreifens angeordnet. Es wird keinen Strom, kein Essen, kein Wasser, keinen Treibstoff geben. Alles ist zu. Wir kämpfen gegen Bestien und handeln entsprechend.
Gegen Yoav Gallant wie auch gegen Benjamin Netanyahu und inzwischen getötete Führer der Hamas hat der Internationale Strafgerichtshof Haftbefehle verhängt wegen möglicher Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Nach einer Phase der Waffenruhe, die im Januar dieses Jahres begonnen hat, der Freilassung von 38 verschleppten Geiseln und rund 1600 Gefangenen in israelischen Gefängnissen und Lagern, hat Israel den Krieg im März wieder hochgefahren. Wochenlang kommen keine Hilfsgüter nach Gaza, die israelische Armee blockiert die Grenzübergänge. Die israelische Regierung sagt, Israel führt Krieg gegen die Hamas. Die Wahrnehmung der meisten Palästinenser ist, dieser Krieg richtet sich gegen die gesamte Bevölkerung und ihre Lebensgrundlage. Wie also kommt es zu dieser Kriegsführung durch die Israeli Defense Forces und wie passen Aussagen und Fakten aus dem Gazastreifen zu ihrem Anspruch, die moralischste Armee zu sein, also eine Armee, die auf den Schutz der Zivilbevölkerung achtet? Ein Interview mit einem Armeesprecher zum Thema ist auch nach mehrmaliger Nachfrage nicht zustande gekommen. Doch es gibt immer mehr Soldaten, die diesen Krieg kritisch sehen, sehr wenige sprechen mit Journalisten. Michael Ofer Sif wohnt in einer luftigen Wohnung in Tel Aviv. Er ist 29 und hat nach dem 7. Oktober für ein paar Monate gedient. Sif wurde als Reservist eingezogen, war eine Art Kontrolloffizier im Einsatzzentrum einer Brigade. Er beschreibt seine Erlebnisse in den ersten Wochen nach Kriegsbeginn.
Viele in dem Kommandostand und viele der Soldaten draußen hatten Angehörige, Familie oder enge Freunde, die getötet, verschleppt oder verletzt wurden oder fast getötet, fast verletzt am 7. Oktober. Da war also viel Trauer, viel Wut und dann Rache oder vielmehr, wir schlagen so zu, dass sie das nie wieder machen können. Das gab es häufig. Und das hat dann zu viel Nachlässigkeit geführt, zur Zerstörung von Besitz, nach dem Motto, keinen interessiert es, wenn wir dieses Gebäude zerstören, und manchmal zur Zerstörung von Leben.
Von diesem War Room aus wurden die Einheiten im Gazastreifen in Echtzeit beobachtet und von dort aus erhielten sie ihre Befehle. Michael Ofer Sif hatte auf seinen Bildschirmen interaktive Karten, da konnte man die Soldaten verfolgen, auch die Feinde waren dort markiert. Vor den Bildschirmen saßen auch hier Soldaten mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, er selbst zählt sich eher zum linken Spektrum, aber da waren auch Siedler, Rechtsextremisten und das hat die Stimmung in diesen ersten Kriegswochen geprägt.
So a lot of sentiments you would hear about how there are no innocent people in Gaza or...
Was man oft gehört hat, war, dass es keine unschuldigen Menschen in Gaza gibt, dass wir Rache nehmen und Gaza ein für alle Mal zerstören und ihnen eine Lektion erteilen müssen. Und einer, ein anderer Offizier, hat zu mir mal etwas sehr Grausames gesagt, dass die Kinder von 2014, dem Jahr der letzten großen Offensive in Gaza, die Terroristen des 7. Oktober sind. Und damit hat er natürlich allgemein etwas über die Kinder in Gaza von heute gesagt. You can hear what he isn't saying about what we should
or how we should perceive kids in general. Dabei werden in offiziellen Stellungnahmen der israelischen Armee oft hohe moralische Standards erwähnt, auch wenn es Berichte über schwere Angriffe mit vielen zivilen Opfern gibt. Daniel Hagari, lange der IDF-Sprecher in diesem Krieg, trat am 10. August 2024 vor die internationale Presse. Die israelische Luftwaffe hatte an diesem Tag ein Schulgebäude in Gaza-Stadt angegriffen. Nach israelischen Angaben waren 19 bewaffnete Kämpfer unter den Toten. Die Hamas habe die Schule genutzt, sich hinter der Zivilbevölkerung verschanzt. Und Hagari sagte...
Wir haben viele Schritte unternommen, um die Risiken für Zivilisten zu mildern, auch Luftüberwachung vor dem Angriff. Und wir haben sehr präzise Munition verwendet, um zivile Opfer zu vermeiden.
Rund 6000 Menschen hatten in dem Gebäude Schutz gesucht. Drei Geschosse schlugen am frühen Morgen ein. Berichte aus dem Gazastreifen zufolge, beispielsweise von Reuters, hat es bei diesem Angriff mindestens 80 Tote gegeben. Bilder von Säcken mit Leichenteilen gingen um die Welt. Selbst US-Präsident Biden, der Israel seit Beginn des Krieges mit großen Waffenlieferungen unterstützt hatte, sprach bereits im Dezember 2023 von so wörtlich unterschiedslosen Bombardierungen. Die größte im Gazastreifen abgeworfene Bombe hatte die USA ab Mai 2024 nicht mehr nachgeliefert. Die Mark 84 wiegt rund 900 Kilo und gilt in einem Radius von fast 180 Metern als tödlich. US-Präsident Trump hat die Lieferung dieser Bomben gleich nach seiner Amtseinführung wieder aufgenommen. Rund 1600 Stück wurden bereits nach Israel geschickt. Sie können somit wieder eingesetzt werden, auch im Gazastreifen. Michael Ofer-Sief hat etwas getan, was viele Israelis sich nicht trauen. Er hat einen Brief unterschrieben und öffentlich erklärt, dass er in der Armee keinen Reservedienst mehr leisten wird. Inzwischen versuchen mehr und mehr Israelis, sich dem Reservedienst zu entziehen. Es gibt öffentliche Briefe von Sanitätern, von Kampfpiloten. Schon vorher hatte Ofer-Sief Zweifel an der Art, wie Israel Krieg in Gaza führt. Den Ausschlag aber haben drei Geiseln gegeben, die von israelischen Soldaten erschossen worden waren. Mitte Dezember 2023 war das.
The whole goal or the idea of the war was we want to release hostages.
Ein Kriegsziel war ja, dass wir die Geiseln frei bekommen wollten. Und damals haben wir schon darüber gesprochen, dass militärischer Druck die Geiseln in Gefahr bringt. Und das war der Beweis dafür. Militärischer Druck bringt die Geiseln um. Wir haben drei Geiseln getötet. Und wenn man sich das genauer ansieht, dann waren das drei Jungs mit einer weißen Fahne, die auf Hebräisch um Hilfe gerufen haben. Und trotzdem wurde die Entscheidung getroffen, sie zu erschießen. Das war ein Weckruf für mich. Kein Soldat wurde dafür zur Rechenschaft gezogen. Und ich habe gedacht, dass es sehr ähnliche Fälle gibt, bei denen die Opfer Bewohner des Gazastreifens sind und von denen wir nie etwas gehört haben. Das hat mir gesagt, wir sind zu weit gegangen. Wir erlauben uns, Dinge zu tun, die nicht mehr zu rechtfertigen sind. Deshalb habe ich den Brief unterschrieben.
Michael Ofer-Siefs Entscheidung macht auch deutlich, dass sich die israelische Armee verändert hat, wie auch die israelische Gesellschaft. Seinen Wehrdienst hatte er vor 10 Jahren geleistet. Eyal Ben-Ari ist Anthropologe und Experte für die israelischen Streitkräfte. Er forscht am Jerusalem Institute for Strategy and Security. Wir erreichen ihn in Kanada. Zunächst spricht er über den 7. Oktober, das große Trauma für Israel, mit dem der Krieg in Gaza angefangen hat.
Der Schock des 7. Oktober hat zu einem sehr breiten Konsens geführt über die Notwendigkeit, extreme Gewalt gegen die Menschen in Gaza anzuwenden. Ein Teil davon kam aus religiöser Motivation, ein Teil war die reine Rache.
Professor Ben-Ari weiß um das Fehlverhalten von israelischen Soldaten im Gazakrieg. Doch er geht eher von Einzelfällen aus, die mit dem Krieg in einem dicht besiedelten, extrem unübersichtlichen Schlachtfeld zu tun haben, dem Krieg gegen Terrororganisationen inmitten einer ganzen Bevölkerung.
Auf Kompanieebene gibt es Beweise dafür, dass Soldaten zügellose Gewalt angewandt haben. Das kann Waffengewalt sein, aber auch das Anzünden von Häusern, Plünderungen. Aber wenn man von außen kommt, muss man verstehen, dass sobald eine Schlacht beginnt, sie ihre eigene Dynamik hat.
Und dann spricht der Militärexperte auch noch über die Veränderungen in der Armee.
Empirisch stimmt das. Wir haben einen Zustrom von nationalreligiösen Soldaten in die Offiziersränge von Kampfeinheiten, vor allem in der Infanterie. In diesen Vorbereitungsschulen gibt es diese Idee, dass man eine Elite nationalreligiöser Soldaten und Offiziere schaffen müsse, die das Land in die Zukunft führen.
Wie das aussieht, kann man in Eli beobachten, einer Siedlung im Westjordanland. Hier befindet sich eine Einrichtung zur vormilitärischen Ausbildung, die in nationalreligiösen jüdischen Kreisen den Ruf hat, eine der besten zu sein. Es gibt so viele Bewerber, dass längst nicht alle aufgenommen werden können. Etwa jeder zweite Absolvent wird Offizier in Kampfeinheiten. Ein großer Raum mit viel Gewusel. Militärisch sieht es nicht aus, die jungen Männer studieren die Tora. Eli liegt, das sagen sie hier, in Samaria. Das ist der biblische Name der Region. Völkerrechtlich ist es das von Israel besetzte Westjordanland. In der Nähe von Eli leben radikale Siedler, die immer wieder Gewaltakte gegen Palästinenser verüben. Uri Vielberg kommt auch aus einer Siedlung, aus El Azar südlich von Jerusalem. Der 7. Oktober fiel auf den Beginn seiner Zeit hier in Eli. Das Land zu besiedeln, dass das wichtig ist, kann er jetzt auch religiös besser begründen. Und das motiviert ihn auch, in der Armee zu dienen.
Es gibt einen Wert, der für mich sehr groß ist. Das ist das Thema der Siedlungen und wir haben hier auch viel darüber gesprochen. Uns wurde erklärt, wie wichtig Siedlungen sind. Ich meine, diese Dinge wusste ich auch vorher, schließlich wohne ich in einer Siedlung. Aber es gibt hier zum Beispiel einige, die jede Woche an einem bestimmten Ort, irgendeiner Farm oder etwas in der Art, Wache schieben. Wenn jemand irgendwo gebraucht wird, dann melde dich freiwillig. Wenn jemand für etwas Verantwortung übernehmen muss, dann tu es.
Bei der Frage, wem das Land gehört, gibt es hier keine Zweifel. Die Frage nach einem eigenen palästinensischen Staat braucht man gar nicht erst zu stellen. Rabbi Yigal Levinstein gibt nicht viele Interviews, auch wenn er in Kreisen der Nationalreligiösen, der radikalen Siedler, geradezu verehrt wird. 1987 hat er die vormilitärische Bildungsstätte hier in Eli gegründet, um mehr Siedler in die Armee zu bringen. Rund 500 Schüler werden hier in 2 Jahrgängen unterrichtet. Inzwischen gibt es auch Ableger. Tausende Schüler sind es insgesamt. Fast alle gehen in Kampfeinheiten. Es gibt Absolventen, die es bis in die höchsten Ränge der israelischen Streitkräfte geschafft haben. Yigal Levinstein hat schlechte Erfahrungen gemacht mit seinen Äußerungen in der Presse. Früher hat er sich mal gegen Frauen in Kampfeinheiten ausgesprochen und Homosexuelle als so wörtlich pervers bezeichnet. Doch nun nimmt er sich Zeit, ist freundlich.
Wer von uns in die Armee geht, gehört zur Elite. Das sind die besten Jungs, die es gibt, die moralischsten. Ihr Gefühl der Gerechtigkeit, das Bewusstsein, Gesandte zu sein und das Wissen darum, dass wir seit 3000 Jahren, während unserer ganzen Geschichte, um unsere menschliche Freiheit, unsere menschlichen Werte kämpfen, das macht sie besonders. Es sind die Jungs, die die Tora am besten studieren, die in die schwersten Einheiten ziehen, denn sie spüren den großen Auftrag, das jüdische Volk zu verteidigen.
85 dieser vormilitärischen Ausbildungseinrichtungen gibt es inzwischen in ganz Israel. Sie sorgen dafür, dass Angehörige rechter nationalreligiöser Kreise in der israelischen Armee immer wichtiger werden, obwohl die Nationalreligiösen nur etwa 14% der israelischen Gesellschaft ausmachen.
Wir ziehen nur dann in den Krieg, wenn jemand versucht, uns davon abzuhalten, die Welt weiterzuentwickeln. Wir sind ein Volk, das es liebt, das Leben weiterzuentwickeln, das Leben zu fördern, es besser und schöner zu machen, sowohl physisch als auch mental. Ihr werdet sehen, dass die Schüler, die hier im Beit Midrash lernen, sich nicht auf die Armee vorbereiten, um Soldaten zu werden, sondern 2 Jahre lang die Tora studieren, um bessere Menschen aus sich zu machen. Die Armee stellt nicht unser Ziel im Leben dar, ganz und gar nicht. Wir gehen zur Armee, weil es keine andere Wahl gibt. Die Araber mögen uns nicht, sie mögen unsere Werte nicht. Sie sehen im jüdischen Volk ein Volk, das unser Erfolg stört sie.
Erfolg, das ist für Rabbi Levinstein auch der Ausbau der Siedlungen, gegen den auch israelische Organisationen kämpfen, die unabhängig sind. Breaking the Silence zum Beispiel, gegründet von ehemaligen Soldaten, die nicht mehr schweigen wollen. Nadav Weimann ist der Direktor, er war früher Scharfschütze, ist in palästinensische Häuser im Westjordanland eingebrochen, hat als Reservist 2-mal im Gazastreifen gekämpft. Wenn Weimann über das spricht, was sich verändert hat, dann spricht er auch vom Versagen der israelischen Armee am 7. Oktober. Der Terrorangriff, sagt er, war auch wegen der veränderten Prioritäten möglich, die die israelische Regierung setzte. An diesem Tag waren nur ein paar hundert Soldaten rund um den Gazastreifen stationiert und mehr als 20.000 im besetzten Westjordanland, unter anderem, um dort die Siedlungen zu schützen. Für ihn steht außerdem fest, dass nationalreligiöse Siedler in der israelischen Armee ein immer höheres Gewicht bekommen. Er hält das für ein Problem.
Die Siedlerbewegung oder die religiöse Rechte arbeitet sehr daran, durch Erziehung oder die vormilitärische Ausbildung die Idee von innen zu verändern. Das heißt für Israel, es geht um Werte von jüdischer Vorherrschaft. Das ist undemokratisch und nicht legal. Aber das ist eine Maschine und sie arbeitet erstaunlich.
Er beobachtet, wie sich liberale und säkulare Israelis zunehmend aus den kämpfenden Einheiten zurückziehen. Am Ende, so sagt es Nadav Weimann, führe das zu einer Entmenschlichung von Palästinensern durch die angeblich moralischste Armee der Welt. Bei Breaking the Silence legen Soldaten, die im Einsatz waren, Zeugnis ab, die die Organisation dann regelmäßig in Berichten veröffentlicht. Immer mehr Soldaten, die in Gaza waren, haben große Zweifel daran, ob sie noch in einem gerechten Krieg kämpfen.
There's a lot of demolition, but also a lot of revenge.
Es gibt viel Zerstörung, aber auch Rache. Soldaten haben uns berichtet, dass sie Befehle bekommen haben, Rache an Ortschaften zu nehmen, zu zerstören und zu töten. Es ist ja bekannt, dass wir unsere eigenen Geiseln töten, dass wir Hilfslieferungen blockieren. Das ist kollektive Bestrafung gegen Zivilisten. Wir greifen Krankenhäuser an, Krankenwagen, Hilfskräfte. Gerade erst haben wir 15 Einsatzkräfte im südlichen Gazastreifen getötet. Wenn man das sieht, dann geht es nicht darum, die Hamas zu bekämpfen. Es geht darum, in Gaza zu kämpfen. Das ist ein Krieg, der Netanyahu beschützen soll, damit er nicht ins Gefängnis muss. Warum töten wir? Für die rechtsextreme Regierung. Die Siedler in der Regierung wollen Gaza wieder besiedeln und sie wollen die Menschen von Gaza umsiedeln. Das ist ein furchtbares Verbrechen.
They also want to transfer Gazans outside of Gaza, which is a horrible crime.
Der Satz von der moralischsten Armee der Welt helfe, all das zu verarbeiten, sagt Weimann. Die Soldaten fühlten sich besser und zu Hause könnten sie sich als Kämpfer in einem gerechten Krieg präsentieren. Michael Ofer-Sief, der nicht mehr in der Armee dienen will, hält ihren moralischen Anspruch ebenfalls für schädlich. Früher, in seinem Wehrdienst, sei noch viel über Moral gesprochen worden, darüber Zivilisten zu verschonen. Davon sei aber 10 Jahre später in diesem Krieg in Gaza häufig nicht mehr viel übrig.
Once you say the IDF is the most moral army, this phrase just kills this discussion even.
Wenn man sagt, die IDF ist die moralischste Armee der Welt, dann killt man jede Diskussion. Dann kann die IDF tun, was sie will, denn sie ist ja immer die moralischste Armee. Das ist gefährlich. Und ich finde, es ist wichtig, über Moral zu sprechen. Auch über die guten Sachen, wo die IDF sehr extrem ist in dem, was sie tut, um Zivilisten zu verschonen. Aber wir müssen darüber sprechen.
And we need to be able to talk about it.
Die Veränderungen in Israels Armee. Das war ein Feature von Jan-Christoph Kitzler.
Standpunkte.
Die US-Regierung bestimmt derzeit die Handelspolitik, auch durch den Zollstreit. Beim Besuch von Italiens Ministerpräsidentin Meloni im Weißen Haus hat US-Präsident Trump Signale der Entspannung gesendet. Er rechnet demnach mit einer Einigung mit der EU. Die Hannoversche Allgemeine Zeitung bleibt skeptisch und meint, dass sich Europa auf Trumps Unberechenbarkeit einstellen und handeln muss.
Trump genießt die Macht zur Erpressung. Entsprechend widerwillig gibt er sie aus der Hand. Mit italienischen Momenten alleine wird die Europäische Union deshalb nicht zum Ziel kommen. Die Europäer müssen sich auf einen langen, harten Kampf einstellen. Dazu brauchen sie Einigkeit und Flexibilität. Wenn der US-Präsident nicht zu echten Verhandlungen bereit ist, müssen sie entschlossen mit Gegenmaßnahmen kontern. Trump liebt es, umgarnt zu werden. Aber er gibt nur nach, wenn sein politischer Schmerz zu groß wird.
Das Treffen hat zwar keinen Deal hervorgebracht, dafür aber die Position Melonis und Italiens gestärkt, meint der Standard aus Österreich.
So hat sie es also für Europa zumindest probiert, musste aber de facto mit leeren Händen wieder abreisen. Eine Niederlage, gewiss. Und doch eine, die ihrem Ansehen als Politikerin von europäischem Format nur zuträglich gewesen sein dürfte. Und damit ist Italien mit von der Partie im Spiel der großen Europäer mit den USA. Neben Frankreich und Großbritannien.
Auch das Handelsblatt geht auf die Rolle Melonis ein und schaut dabei auf ihre Entwicklung von der EU-Kritikerin zur Vermittlerin, von der sie profitieren dürfte.
Meloni weiß, dass sie die EU braucht, um ihre Macht zu sichern. Bisher geht ihr Plan auf. Meloni ist seit über 900 Tagen im Amt und leitet damit Italiens 5-längste Regierung. Ihre Wiederwahl gilt derzeit als wahrscheinlich, auch weil Melonis Wähler ihr den Sinneswandel von EU-Kritikerin zur von der Leyen-Freundin nicht übel nehmen. Einerseits, weil es in Italien derzeit keine Anti-EU-Stimmung gibt. Gleichzeitig wächst seit Melonis Amtsantritt der Eindruck, dass Italiens Stimme in der EU wieder etwas zählt.
Das waren die Standpunkte. Zusammengestellt hat sie Laura Jahnke. Und wie immer finden Sie die Standpunkte auch in der ARD-Audiothek. Die USA drohen damit, die Vermittlungsgespräche für einen Frieden in der Ukraine einzustellen. Allerdings scheinen sich Trumps Minister nicht ganz einig zu sein. Die Äußerungen von Außenminister Rubio passen nicht ganz zu denen des US-Vizepräsidenten Vance. Der ist gerade, wie wir schon berichtet haben, in Rom und zeigt sich zuversichtlich, was eine Friedenslösung angeht. Wir schauen noch mal genauer hin. In der kommenden Stunde zunächst folgen die Nachrichten um 3 Uhr.
Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 3 Uhr mit Gabriela Kühne. Die USA haben davor gewarnt, ihre Vermittlungsbemühungen für einen Frieden in der Ukraine zu beenden. Präsident Trump sagte, wenn die Ukraine oder Russland die Gespräche sehr schwierig machten, würden sich die USA zurückziehen. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Gisela Former.
Trump betonte, dass er sehr bald eine Einigung sehen wolle. Bei mangelnder Kompromissbereitschaft von Russland oder der Ukraine würden die USA ihre Vermittlungsbemühungen einfach lassen, sagte der US-Präsident. Aber er sehe noch eine wirklich gute Chance, einen Deal zu erreichen. Vorher hatte schon der amerikanische Außenminister Rubio erklärt, in den kommenden Tagen müsse sich entscheiden, ob ein Frieden in der Ukraine machbar sei. Die USA hätten nicht ewig Zeit und andere Prioritäten.
In ganz Deutschland werden heute tausende Menschen zu Ostermärschen erwartet. Die Demonstrationen stehen in diesem Jahr unter dem Motto Kriege stoppen, Frieden und Abrüstung jetzt. Im Aufruf heißt es, man brauche keine Milliarden für eine ungezügelte Aufrüstung. Stattdessen seien mehr diplomatische Initiativen notwendig, etwa um die Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen zu beenden. Nach Angaben des Netzwerks Friedenskooperative sind für heute bundesweit rund 70 Aktionen geplant, etwa in Köln, München, Berlin, Hannover, Leipzig und Stuttgart. Wegen der neuen US-Einfuhrzölle auf Autos verhandelt der Volkswagen-Konzern mit der Regierung von Präsident Trump. Im Gegenzug für ein mögliches Entgegenkommen stellte Konzernchef Blume etwa eine Produktion der Marke Audi in den USA in Aussicht. Man habe eine für den US-amerikanischen Markt maßgeschneiderte und attraktive Strategie. Das werfe man in die Waagschale, sagte Blume der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Nordamerika sei für den VW-Konzern eine der wichtigsten Wachstumsregionen. Am Kolosseum in Rom haben mehrere tausend Katholiken den Kreuzweg begangen. Papst Franziskus nahm aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Prozession teil. Aus Rom, Ivo Maruszczyk.
Schon in den vergangenen beiden Jahren hatte er mit Blick auf seine Gesundheit darauf verzichtet. Doch die Meditationen und Gebete, die an den 14 Stationen, in den Ruinen und vor dem antiken Amphitheater verlesen wurden, hat Franziskus dem Vatikan zufolge selbst verfasst. Unter anderem wendet er sich ausdrücklich gegen die Logik der Wirtschaft, die nach Franziskus Worten nur auf Berechnungen und Algorithmen